Und was auch immer mit dazugehört, was sich hier auch bequem anbauen lässt, ist Koriander.
Übles Thema. Magst du Koriander?
Ich wollte es gerade sagen, da scheiden sich ja immer die Geister
dran. Hallo zusammen, wir starten heute mal kulinarisch in unsere neueste Folge von Dein Fleckchen Grün. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an frische Fusuppe, gebratenen Pak Choi oder ein leckeres Curry denke, da läuft mir direkt das Wasser im Mund zusammen. Weil egal, ob jetzt vietnamesisch, thailändisch, japanisch, chinesisch oder was auch immer, ich liebe asiatische Küche. Werner, wie geht's dir damit?
Im Grunde sehr ähnlich, aber asiatische Küche auch. Was ich immer ganz reizvoll finde, ist Indisches. Gibt's ja very spicy, das ist dann nicht so meins. Aber wenn das so mit Frucht ist, ist das immer sehr schön. Und Indonesisch, weil die machen sehr viel mit Erdnusssoße. Und die finde ich immer verlockend lecker.
Die mag ich auch. Für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Gesa. Ich bin Journalistin, Moderatorin und leidenschaftliche Hobbygärtnerin mit Vorliebe für asiatisches Essen. Und Werner hier neben mir ist unser Gartenexperte und Freund der Erdnusssoße.
Und Freund der Erdnusssoße, ganz genau.
Und wir wollen uns heute dem Thema widmen, wie man auf seinem eigenen Balkon oder im Garten selbst asiatisches Gemüse anbauen kann. Denn ihr wisst das ja, ne? Es schmeckt ja gleich noch 1000-mal besser, wenn man frische Asiakräuter und Gemüse aus dem eigenen Anbau fürs Kochen verwenden kann. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, Erdnusssoße hast du gesagt. Ich frage mich schon immer, kann man eigentlich Erdnüsse anbauen im Garten?
Ja, und zwar habe ich mich da tatsächlich ein bisschen mit beschäftigt, auch ein bisschen für interessiert. Es gibt mittlerweile so den ein oder anderen Landwirt, der das so im etwas größeren Stil versucht. Also das würde grundsätzlich auch funktionieren. Ich sag mal so, wenn man einen Standort hat, wo es einigermaßen milde ist. Irgendwie auf 1200 Meter Meereshöhe wird es sicherlich schwierig sein, an der Nordseeküste sicherlich auch. Aber ansonsten kann man das wirklich versuchen. Und Erdnuss ist ja, wenn man so will, keine Nuss, sondern eine Bohne. Dass eben dann diese Erdnüsse, die man da als solches bezeichnet, dass die dann auch wachsen und dass man die dann auch im Spätsommer, Frühherbst ernten kann. Das gelingt sogar.
Ach witzig, da musst du mir nachher noch mal mehr zu erzählen. Wir wollen ja jetzt erstmal eigentlich über die ganz klassischen asiatischen Gemüsesorten reden. Also von Asiasalaten über Kohl bis hin zum Zitronengras, um nur ein paar zu nennen. Welche davon würdest du denn sagen, lassen sich bei uns gut anbauen?
Was man generell sagen kann, man braucht da keine Angst vor zu haben, vor diesen asiatischen Gemüsearten. Insbesondere was so die klimatischen Bedingungen anbetrifft, weil viele Gegenden in China oder auch in Japan haben ein sehr vergleichbares Klima mit dem, wie wir das in Mitteleuropa haben, dass das also oft gut funktioniert. Und wie gesagt, einige Regionen in Japan sind sehr ähnlich wie hier. Man sieht es ja auch, was so Ziergehölze anbetrifft. Rhododendren wachsen da wunderbar, wachsen hier auch wunderbar. Also, dass man da keine Bedenken haben muss, dass es nicht gut funktioniert. Gibt so ein paar exotische Arten, da würde ich auch nicht rangehen. Von daher kann man da eine ganze Menge machen, was eben hier auch funktioniert. Da muss man einfach gucken, wo man auch Spaß dran hat, Freude daran hat und wo man auch sagt, das sind auch dann die Gemüsearten, die man selber auch mag und auch verzehren möchte dann.
Ja, das ist natürlich klar. Aber was würdest du denn sagen, sind so die 5 sichersten Gemüsearten, die eigentlich ganz gut gelingen?
Was auf jeden Fall geht, sind diese Asiasalate, das sind ja so Pflücksalate. Da kommt es ja darauf an, dass die dann sehr regelmäßig beerntet werden, damit die einfach dann auch kontinuierlich nachwachsen, dass dann so jeweils die äußeren Blätter entfernt werden, um sie aufzuessen. Und selbst wenn man sagt, ich mag jetzt diese Woche nicht, würde man sie trotzdem ernten müssen, damit einfach dann ein kontinuierliches Wachstum erreicht wird.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ist das generell bei so Pflücksalaten
ja,
so?
Sollte man machen, wenn man sagt, ich kann es nicht mehr, aber vielleicht die Nachbarin hat da noch Spaß dran, ernten und irgendwie weiterverwenden. Aber an der Pflanze zu belassen, das würde dann eher nachteilig sein, dass einfach der Wuchscharakter sich ändert und das irgendwie insgesamt nicht mehr schön ist.
Und das heißt, du pflückst einfach die äußerste Schicht oder mehrere Schichten oder wie?
Ich sag mal so den äußeren Kranz.
Okay.
So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Da würde ich wirklich das immer kontinuierlich beernten, würde ich mir irgendwie eine Routine zulegen, dass irgendwie am Samstag oder wie auch immer, dass da die Beerntung stattfindet. Zitronengras geht auch gut, ist ja jetzt eher in Richtung Gewürz zu sehen, aber das kann man hier auch ganz erfolgreich anbauen und kann man ja einiges mitmachen, was dann so Gerichte anbetrifft, wo es damit zugegeben wird oder auch bei Getränken kann man es ja auch.
Aber da muss ich jetzt mal nachfragen, sät man das aus oder kann man Stecklinge setzt? Man kann es ja auch frisch kaufen.
Ja, also Aussehen ist mir nicht bekannt. Habe ich zwar auch schon mal irgendwie eine Samentüte gesehen, würde ich aber eher die Finger von lassen, weil irgendwie eher langwierig und ein bisschen schwierig. Ich würde gucken, dass ich Jungpflanzen kriege. Mhm. Wird es nicht immer in jedem Gartencenter geben. Man wird da ein bisschen auf der Suche sein müssen, möglicherweise auch mal das Internet zu befragen, ob es da irgendwo eine seriöse Quelle gibt oder vielleicht auch einen stationären Händler, den man irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm gehabt hat.
Und sonst noch, wie sieht es zum Beispiel so mit Sprossen aus? Die kommen ja eigentlich fast überall in der asiatischen Küche vor.
Sojasprossen geht auch. Die kommen in der Tat ganz oft vor, haben ja wirklich eine zentrale Bedeutung, was so diese asiatische Küche anbetrifft. Lassen sich ja so auf der Fensterbank wirklich bequem anbauen. Und dazu haben wir ja auch schon mal vor einiger Zeit einen Podcast gemacht und das auch erklärt, wie das funktioniert und auch wie man andere Sprossen anbauen kann. Und auch so Microgreens, so heißt das ja, wie man die dann selbst auch an Gang kriegt, wie der Westfale sagen würde. Da haben wir, wie gesagt, schon mal einen Podcast zu gemacht.
Ach ja, super. Dann können wir euch die Folge dann ja unten in den Beschreibungen verlinken. Dann könnt ihr da auch noch mal reinhören.
Und dann sicherlich Thai-Basilikum. Ist ja so eine spezielle Basilikumart, die auch teilweise als Pflanze verkauft wird. Sonst hat man ja häufig eben beim Basilikum den Samen, aber dass es dann wirklich richtige Jungpflanzen da auch gibt, weil die schon auch um einiges stattlicher aussieht. Und was auch immer mit dazugehört, was sich hier auch bequem anbauen lässt, ist Koriander.
Übles Thema. Magst du Koriander?
Ich wollte es gerade sagen, da scheiden sich ja immer die Geister dran.
Oh ja.
Und da kann ich so erzählen, wir kochen alle 4-6 Wochen mit einer Herrenkochgruppe.
Oh.
Und immer so unterschiedliche Gerichte. Das nächste, was jetzt ansteht, ist israelisch. Bin ich mal ganz gespannt. Haben aber natürlich auch schon mal asiatisch gekocht. Und wir sind da mit 14 Herren. Und ich glaube, das war so Hälfte, Hälfte. Einige sagten, auf keinen Fall Koriander und andere sagen gerne. Da gibt's nur irgendwie schwarz und weiß.
Weißt du, woran das liegt? Ich habe das nämlich mal nachgeguckt. Weil ich zum Beispiel esse ganz gern Koriander. Meine Mutter sagt auch, es geht gar nicht, schmeckt nach Seife. Und angeblich ist es genetisch bedingt, wie du das schmeckst.
Kann gut sein. Also ich habe mich da jetzt so weiter noch nie mit beschäftigt, aber eben diese Erkenntnis, dass sich da im Koriander die Geister scheiden. Was auch ganz gut geht, hier anzubauen, und das kommt auch eigentlich der deutschen Seele ganz gut zu Pass, sind so verschiedene Kohlarten. Die klassische deutsche Küche hat es ja durchaus mit verschiedenen Kohl, irgendwie Blumenkohl und Rosenkohl und Wirsing und was wir alle so haben, kommt in der asiatischen Küche auch vor, beispielsweise eben der Pak Choi oder auch der Chinakohl, sind eben auch Kohlarten, die wunderbar mit den hiesigen Wetterbedingungen zurechtkommen, auch wirklich sehr gut wachsen und ganz sicher auch zum Ertrag kommen.
Ach, ist Pak Choi ein Kohl?
Das hätte ich
jetzt gar nicht gedacht, das erinnert mich immer so an Mangold.
Läuft auch unter dem Namen chinesischer Senfkohl.
Mhm. Okay, und Chinakohl, das ist ja der, aus dem man auch das Kimchi macht, ne? Der fermentierte Kohl.
Da bin ich mit überfragt. Ich kenne Chinakohl immer nur so als Beilagensalat, dass man den dann irgendwie auch klein schneidet und dann auch roh verzehren kann oder natürlich auch gegart verzehren kann. Aber Kimchi ist mir jetzt als Begriff nicht unbekannt, aber da wäre ich jetzt mit überfragt an der Stelle.
Aber wenn das jetzt Kohlarten sind, die eigentlich gar nicht so wie Kohl aussehen, den wir kennen oder was wir uns vorstellen, muss man dann trotzdem in der Fruchtfolge aufpassen?
Ja. Und zwar könnte man ja denken, oh, das ist was Asiatisches, kommt von weit weg. Da brauche ich gar nicht irgendwie darauf achten, was vorher bei mir im Garten stand. Und das ist sicherlich genau der Punkt an dieser Stelle, dass man da wirklich genau darauf achtet, wenn ich vielleicht im Vorjahr, was auch immer, jetzt einen Blumenkohl da angepflanzt hatte oder auch einen Brokkoli angepflanzt hatte und auch immer wieder mal Kohl da gestanden hat, dann wäre diese Fläche erstmal nicht gut geeignet, um da eben den Pak Choi oder den Chinakohl anzubauen. Es gibt ja eine gefürchtete Krankheit bei den Kohlarten. Das ist die sogenannte Kohlhernie, so eine Pilzkrankheit, die sich über den Boden weiter verbreitet, über den Boden auch übertragen wird. Eine chemische Möglichkeit, dem Ganzen beizukommen, gibt es nicht. Aber eben eine Fruchtfolge zu wählen, wäre da auf jeden Fall gut, dass ich dann einfach darauf achte, wirklich nur alle 4 Jahre auf einer bestimmten Fläche Kohlarten generell anzubauen.
Okay, merke, Pak Choi ist auch Kohl. Bei Chinakohl, gut, da kann man sich's natürlich auch denken. Sag mal, wie ist denn das eigentlich mit Ingwer? Ne? Ich habe immer mal so ein Stück Ingwer rumliegen, manchmal liegt es da auch länger und dann kriegt der schon so, keimt der so aus. Kann man den auch weiterziehen, züchten, anbauen?
Kann man machen. Das habe ich auch einfach mal so versuchsmäßig gemacht, dass ich ebenso diese Ingwer-Rhizome, das sind ja Wurzelstücke, die man so kaufen kann, dass ich die so in einen Topf gelegt habe, flach da drauf gelegt habe, auch nicht zu tief mit Erde oder nicht zu dick mit Erde bedeckt habe. Und dann wächst der auch an, bildet Blätter und bildet auch Wurzeln. Und dann bildet sich auch ein neues Rhizom, dass man das auch ernten kann.
Das heißt, die Wurzel vergrößert sich dann. Und wann erntet man die dann?
Das wäre dann auch eher so im Spätsommer, Frühherbst der Fall. Ich sag mal so, es ist im Grunde Spielerei, weil das wächst sehr langsam und das ist einigermaßen aufwendig. Was mich begeistert hat, dass es funktioniert hat, aber irgendwie einen höheren Nährwert, wie man so manchmal sagt, hat es nicht. Also okay, man kann das machen, aber das ist eher eine Spielerei.
Okay, auch keinen tollen Ertrag.
Nein, das nicht. Was ich auch mal gelesen habe, ich habe es nicht probiert, dass das, was dann aus dem Ingwer-Rhizom auswächst an Laub, dass das auch essbar wäre. Aber auch das gibt nicht viel her und ist dann auch eher Spielerei.
Ja.
Das Ingwer-Gewürz oder dieser Ingwer-Geschmack, der ist natürlich super. Ob jetzt als Getränk oder auch als Gewürz, so bei Speisen finde ich das richtig gut, weil es so eine angenehme Schärfe hat. Aber ansonsten anzubauen, wie gesagt, man kann das machen, das klappt auch, aber eine wirkliche Empfehlung würde ich an der Stelle nicht ausgeben.
Okay, wie du gerade gesagt hast, ne, es ist eine Spielerei, man kann es machen, aber bringt einen jetzt nicht so richtig weiter. Aber ich musste jetzt gerade dran denken, weißt du, wobei aller Liebe, bei aller meiner Liebe für asiatisches Essen, ich an meine Grenzen geraten bin. Es gibt da zwei Situationen. Einmal, da war ich in Hongkong und habe da meinen Cousin besucht und wir waren in so einem ganz tollen Restaurant. Und da gab es so ein Schälchen mit so einer Art, ich dachte, es sind so gedünstete Selleriestreifen mit bisschen Sesam. Hab's probiert, war auch lecker, ganz knackig. Rate mal, was es war.
Ich vermute mal, es wird, ja, wie soll ich sagen, das Meerrettich Ostasiens gewesen sein.
Nee. Jellyfish nannte sich das dann und ich so, was ist Jellyfish? Es waren kleingeschnittene Quallen, die in Streifen geschnitten waren.
Um Gottes Willen.
Es hat ehrlich gesagt ganz gut geschmeckt und war witzigerweise auch so ein bisschen bissfest und knackig. Aber als ich wusste, was es war, habe ich das Tellerchen dann weitergeschoben. Man hat da ja immer diese runden Tische, wo man so weiterdreht. Und das zweite Mal, da war ich mit einer Freundin, die hat Sinologie studiert. Da waren wir in Düsseldorf in einem Restaurant und ich war selbst schuld. Ich habe gesagt, komm, bestell mal alles so, was du in China schon gegessen hast, was irgendwie speziell ist. Dann haben wir unter anderem Hühnerfüße bestellt. Und die, ich habe sie probiert, weil ich habe sie ja auch bestellt. Ne? Der Geschmack wieder war irgendwie gut, aber die Konsistenz war nicht so mein Ding.
Ich mag es mir nicht vorstellen.
Aber gut, das war nur so ein kleiner Ausflug. Wir sprechen ja hier eigentlich über Asia-Gemüse. Und jetzt nochmal zum Selbstanbauen. Wann ist denn dann der richtige Zeitpunkt für die Aussaat oder wann pflanze ich das Ganze?
Im Grunde auch wie bei den klassischen einheimischen Gemüsearten. Man würde bei den meisten Arten im Frühjahr beginnen. Und weil wir vorhin auch relativ ausführlich schon über die Asiasalate gesprochen haben, die kann man auch kontinuierlich aussehen, auch bis in den Herbst hinein aussehen. Die wachsen ja recht rasch. Das geht also kontinuierlich. Wo man vielleicht aussetzt, wenn man einen eher heißen Sommer hat, dann ist die Gefahr relativ groß, wenn man bei großer Hitze aussät, dass die Keimlinge, die dann rauskommen, auch wachsen, dass die dann sofort schossen, so heißt das, also dann in die Länge schießen, Blüten bilden, dann schmecken die nicht, werden bitter und haben auch vom Nährwert her nichts mehr, weil alles, was die an Energie haben, dann in die Blüte geht. Also bei so einer ausgeprägten Hitzeperiode würde ich das Ganze mal pausieren lassen, ansonsten kann man das wirklich ganz kontinuierlich auch machen.
Also dann könnte man eigentlich super jetzt so zu Beginn des Frühjahrs loslegen, ne?
Ja, jetzt hat man natürlich die richtig gute Möglichkeit, mit allen möglichen Arten zu starten, weil wir auch schon über Pak Choi und Chinakohl gesprochen haben. Das sind ja dann die Arten, mit denen man dann auch im Frühjahr beginnen muss. Anderes kann man kontinuierlich machen oder eben so das Sprossenthema, das geht ja ganzjährig auf der Fensterbank.
Okay, Fensterbank, das sind natürlich hauptsächlich die Sprossen. Wenn ich jetzt draußen was aussehe oder pflanze, was muss ich da zum Thema Standort beachten?
Zwei Dinge würde ich sagen, sind sehr wichtig. Einmal, dass man den Pflanzen ausreichend Platz einräumt. Auch so ein Chinakohl ist ja durchaus raumgreifend. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass die Standorte, die man auswählt, dass da gut Licht hinkommt. Ist einmal fürs Pflanzenwachstum wichtig und ganz oft, auch gerade wenn es in Richtung Kräuter geht, ist es auch, was die Geschmacksausprägung anbetrifft, auch wichtig, weil vieles an Geschmack entsteht nur dadurch, dass ausreichend Licht vorhanden ist, sonst wird es eher eine laue Angelegenheit und das ist eigentlich nicht das, was man bei einem asiatischen Gericht erwartet und was es dann auch ausmacht.
Aber was mir noch einfällt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Wasabi. Das ist doch so eine Knolle, oder? So wie Meerrettich.
Ja, das ist so eine Knolle, so ähnlich wie Meerrettich. Und beim Wasabi ist es so, das ist dann eine Art, die auch mit wenig Licht auskommt. Wir sprachen ja gerade drüber, dass die allermeisten Arten eine ganze Menge an Licht brauchen. Heller Standort, vielleicht auch ein halbschattiger Standort, das wäre jetzt beim Wasabi anders. Der kommt mit weniger Licht aus, entwickelt diese unglaubliche Schärfe und ist, was den Anbau betrifft, nicht ganz so einfach, weil der idealerweise an einem fließenden Gewässer angebaut wird. Wenn man so ein kleines Flüsschen hätte, kann man das machen und dann kann man auch dann den Wasabi entsprechend ernten und aufbereiten, eben diese Knolle, dass sie dann verrieben wird. Oder was wohl auch funktioniert, dass die Blätter gegessen werden können. Die sind dann wohl einigermaßen würzig, haben nicht diese Schärfe wie die Knolle, aber dass es so zumindest in Richtung Wasabi erkennbar ist als Geschmack.
Ach, das ist witzig. Das habe ich noch gar nicht gehört mit den Blättern. Aber das klingt so, als wäre es relativ kompliziert.
Es ist wohl einigermaßen kompliziert, grundsätzlich denkbar. Und wenn jemand sagt, ich habe da Spaß und Freude dran und versuche das mal, weil ich einfach da auch vielleicht irgendwie ein geeignetes Gewässer in der Nähe habe, ist es immer gut, auch mal was auszuprobieren.
Und könnte sich auch lohnen. Ne? Ich habe mal gelesen, dass Wasabi, wenn du so eine Knolle kaufst, dass das richtig teuer ist. Also irgendwie 40 Euro oder sowas.
Allerdings, weil man ja auch wirklich nur ganz geringe Mengen braucht. Ne?
Ja, klar, zum Glück.
Weil die Würzkraft ist ja unglaublich scharf.
Aber wo wir gerade bei Sushi sind, also Wasabi verbinde ich ja mit Sushi. Hast du dich schon mal mit Algen beschäftigt?
Nee.
Nee. Da weißt du gar nichts drüber,
nee,
ne? Okay, aber ich denke auch, das ist wahrscheinlich für den Hobbygärtner, die Hobbygärtnerin auch jetzt nicht so das wichtigste Thema. Bleiben wir doch lieber beim Anbau in der Erde. Da ist auch direkt meine nächste Frage zu, braucht man da irgendeine spezielle Erde für so Asia-Gemüse?
Ganz spezielle Erde nicht. Es gilt im Grunde das, was man auch ansonsten von einem normalen, klassischen Anbau kennt. Wenn man irgendwas ausgesät hat, die Jungpflanzenanzucht betreibt, dass das dann eine Erde ist, die möglichst wenig Nährstoffe beinhaltet, weil eben diese kleinen Pflanzen dann in dieser frühen Phase nur wenig Nährstoffe brauchen. Später, wenn man dann umgepflanzt hat, die Pflanze auch richtig wachsen soll, beispielsweise so ein Chinakohl oder auch beim Ingwer ist es ähnlich, dann wäre es wichtig, eine Erde zu verwenden, die durchaus gut mit Nährstoffen ausgestattet ist, beziehungsweise, dass dann auch eine große Portion an Dünger gegeben wird, einfach um das Ganze auch zum Wachsen zu bringen.
Pflanzt du die dann um? Also klar, manchmal, wenn man so ganz kleine Pflanzen zieht, dann pikiert man die ja und setzt die dann in andere Erde. Aber wenn ich direkt im Beet aussehe?
Wenn du mich ganz konkret fragst, würde ich immer eine separate Jungpflanzenanzucht machen. Irgendwie in einem Topf, in der Schale. Das geht deutlich effektiver. Man hat das viel besser im Blick, wann die Pflanze trocken ist, wann sie aufgeht und wann eben auch so ein Pikieren notwendig ist. Und dann macht man das und pflanzt sie dann an den endgültigen Standort. Es wird oft so gesagt, direkt ins Beet sehen. Das geht natürlich auch, aber ich finde das immer eine größere Herausforderung, weil man ja dann auch mit Konkurrenten zu tun hat, mit anderen Pflanzenarten, Unkräuter, die da auch mit aufgehen, dass man da auch noch seine Kulturpflanze wiederfindet. Und das ist in so einer Kulturschale, in einem großen Topf, wo man erstmal reingesät hat, alles deutlich leichter. Man hat das einfach viel besser im Blick. Und dann einmal umpflanzen. Und auch dieses Umpflanzen an sich sorgt auch eher dafür, dass die Pflanze dann nochmal eher angeregt wird, nochmal neue Wurzeln zu bilden. Auch wenn das dann ein paar Tage braucht, bis die neuen Wurzeln da sind. Ich würde es immer in zwei Schritten machen, Aussaat und dann umpflanzen.
Okay, gut zu wissen, das merke ich mir. Und wann kann ich dann mit der ersten Ernte rechnen? Also wie lange dauert das dann so ungefähr?
Das kann man ja so pauschal gar nicht sagen. Das hängt ja ganz stark an den Gemüsearten. Ein Chinakohl, der braucht schon einige Monate. Pak Choi auch nicht ganz so lang wie der Chinakohl. Und eben so diese Asiasalate, die sind ja in einigen Wochen dann auch schon erntereif. Und bei den Sprossen ist ein anderes Kulturverfahren. Da sind es ja dann wenige Tage, wenige Wochen. Das geht ja relativ rasch.
Aber lass uns noch mal über die Asiasalate sprechen. Du hast ja gesagt, man pflückt dann, wenn die noch klein sind, ne, die ersten, die äußeren Blätter ab. Oder lässt du die erst groß werden?
Wie soll ich sagen? Also sie muss natürlich eine Größe haben, dass das Ernten auch gut geht. Zu klein nicht, sonst bleibt auch nichts über. Aber man würde die jetzt nicht groß wachsen lassen. Das ist eher dann so eine klein-mittlere Größe, die dann regelmäßig beerntet wird, wo dann auch die Blätter wirklich zart sind. Und dann spricht man auch von den sogenannten Baby-Leaf-Salaten, weil das eben dann so diese eher jüngeren Blätter sind, die sich aber schon ausgeprägt haben.
Naja, und wenn die Salate zu groß werden oder Kohl, dann besteht ja auch immer die Gefahr, dass die dann blühen, ne? Das ist ja auch nicht so doll, wie ich gehört habe.
Ja, das kann auch passieren. Das ist auch nicht auszuschließen, dass auch mal dann so eine Pflanze durchschießt, so sagt man das, dass sich da eine Blüte bildet. Muss ich mitrechnen.
Aber so alles in allem klingt das ja eigentlich relativ unkompliziert mit dem Asiagemüse.
Ja, natürlich ist es auch. Und man muss sich da ein bisschen rantasten, auch gucken, wo man selber am meisten Spaß dran hat. Das ist jetzt natürlich erstmal vom Namen her und auch von den Arten her hört sich das alles so ein bisschen exotisch an. Aber was den eigentlichen Anbau betrifft, ist das ja wirklich ganz oft mit dem zu vergleichen, was auch die heimischen Gemüsearten verlangen.
Also ich werde das auf jeden Fall mit den Asiasalaten und dem Pak Choi probieren. Das interessiert mich jetzt. Wenn euch jetzt auch der Bauch grummelt und ihr Bock auf asiatisches Gemüse bekommen habt, dann testet doch einfach mal Werners Tipps und baut es selbst an. Und sagt uns auch gerne später Bescheid, wie es geklappt hat. Das könnt ihr zum Beispiel unter podcast@kompo.de tun. Und da könnt ihr euch auch melden, wenn ihr noch Fragen habt oder vielleicht sogar Themenvorschläge für die nächsten Podcast-Folgen. Also dann macht's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.